Und zwar eine Gesprächssituation. Ich hatte einen Gesprächstermin ausgemacht mit jemandem und es ging um ein fragwürdiges Verhalten, um eine kritische Lebensentscheidung. Also das ist eher so ein bisschen die unangenehme Seite an einer Leitungsaufgabe, dass man manchmal Leuten ein wenig auf die Füße treten muss. Und ich hatte mir in der Vorwoche schon so einiges zurechtgelegt, mir einige Gedanken gemacht, fühlte mich innerlich eigentlich ganz gut vorbereitet. Ne? Wie das so ist, wenn man einen Gesprächstermin vor sich hat, wo man ahnt, das könnte in ein Konfliktgespräch ausarten, dann sammelt man so im Kopf schon ein bisschen die Argumente und sortiert sich gut. Dann begann das Gespräch nach dem Austausch von Höflichkeiten, Getränkeangebot und so weiter. Haben wir ein Gebet gesprochen und in diesem Moment des Gebetes, ich mache das manchmal, nicht weiter sagen, dass ich beim Gebet dann doch die Augen öffne, habe ich diesen Mann angesehen. Auf einmal kam mir ein sehr klarer und neuer Gedanke für diesen Mann, den ich vorher noch nicht hatte. Wir sind so mit der Vorstandswahl vor uns in einer Situation, wo wir uns gegenseitig ein wenig ansehen. Es kommt immer mal wieder vor, dass wir einander beäugen. Manchmal ist es mit Wohlwollen, mit Freude über einen anderen Menschen. Manchmal ist es aber auch eher so taxierend und prüfend und manchmal auch mit einem Anstoß, dass wir Anstoß genommen haben an dem Verhalten oder an einer Gewohnheit oder an der Eigenart des anderen. Und wenn wir jetzt so in den nächsten Wochen darüber nachdenken, wer hat gerade Leitungsverantwortung inne in unserer Gemeinde, wer könnte Leitungsverantwortung übernehmen, dann ist es gut, wenn wir das genauso machen, wie wir das in dem Gespräch gemacht haben. Es ist gut, wenn wir Gott reden lassen durch sein Wort und auch im Gebet, wenn wir uns von Gott einen neuen Blick für einen anderen Menschen schenken lassen. Das wollen wir jetzt auch tun. Wir lassen uns eine Szene aus dem Alten Testament vor Augen führen. Es geht um die Berufung der Führungskraft des Alten Testaments, die Berufung des Mose, Berg Sinai, brennender Dornbusch. Aber was dann passiert, ist nicht jedem bekannt. Das lese ich uns jetzt mal vor. 2. Mose 4, Verse 2 bis 4. Da fragte ihn der Herr, was hast du da in deiner Hand? Einen Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Der Herr aber forderte ihn auf, pack die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Wir beten noch einmal. Wir laden dich noch einmal ein, zu uns zu sprechen. Über diese ganzen Fragen, Herr. Wahrnehmung von Autorität. Herr, und wir beten, dass du unseren Blick öffnest für Personen unter uns und wir beten, dass du uns deinen Blick schenkst. Danke, dass du da bist, lieber Herr. Amen.
Thank you.
Genau, ein, ich meine, niederländisches Nahverkehrsunternehmen, dafür ist das der Werbetrailer. It's smarter to travel in groups. Es ist pfiffiger, wenn man nicht allein unterwegs ist. Und das gilt natürlich auch fürs ganze Leben und das ist eigentlich ein starkes Plädoyer, starkes Argument für Gemeinde. Es ist gut, nicht alleine durchs Leben zu gehen. Es ist gut, sich eine Gemeinschaft zu suchen, in einer Gemeinschaft unterwegs zu sein. Aber es ist ein wenig auch ein Plädoyer für Leitung. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass es jeweils bei diesen, ich nenne sie mal Rudeln von Tieren, könnt auch sagen Schwärme, dass es da jeweils so ein Alpha-Tierchen gibt, ein Alpha-Pinguin, eine Alpha-Ameise und eine Alpha-Krabbe, die die Gefahr als erstes wahrnehmen und dann komische Signale zu den anderen schicken und dann zu irgendeiner Formation anstiften, die dann am Ende einen Schutz dieses Kollektivs, dieses Schwarms bedeutet. Ja, ich habe diese Serie Alpha genannt, Menschenführung in einem intelligenten Schwarm. Genau, die Überschrift für die heutige Predigt und auch für die beiden nächsten. Und wie schon gesagt, ich habe zusammen mit den Predigern der nächsten beiden Sonntage die Aufgabe, euch Orientierung zu geben, wer für ein Leitungsmandat in Frage kommt oder warum ein bisheriger Mandatsträger bestätigt werden sollte. Die Jagdsaison ist sozusagen eröffnet und gesucht sind Alpha-Tiere in unserem Gemeinderudel. Ich habe begrifflich ein wenig Anleihen gemacht in der Zoologie und in der Verhaltensforschung. Bei Tieren, die im Rudel unterwegs sind, da kristallisiert sich eigentlich immer ein Anführer heraus, ein Leitwolf oder etwas allgemeiner ein Alpha-Tier. Oftmals sind Alpha-Tiere selbst Jäger, aber in den kommenden Monaten sind Alpha-Tiere die Gejagten. Wir suchen als Gemeinde die Alpha-Typen unter uns. Wenn unter Tieren gejagt wird, dann sind sie instinktgesteuert und sie haben ein bestimmtes Beuteschema. Das heißt, sie suchen bestimmte Merkmale und wenn irgendwie ein paar Merkmale bei einem potenziellen Beutetier erfüllt sind, dann kriegen sie Tunnelblick und dann folgen sie ihrem Jagdinstinkt. Beuteschema nennt man das, meines Wissens, Beuteschema. Und was ist jetzt, also wir sind jetzt beschäftigen uns sozusagen mit dem Beuteschema. Was ist so eigentlich Gottes Beuteschema für eine Person, die Verantwortung in einer Gemeinde übernimmt? Ja, und ich habe eben vorgelesen die Geschichte von der Berufung des Mose. Und Mose ist wirklich so etwas wie der typische Alpha, der bedeutendste Leiter im Alten Testament. Und wenn man ein wenig genauer sich das anschaut, ist ganz interessant, Gott fragt eben Mose, was hast du in der Hand? Und Mose schaut sozusagen an sich runter und stellt fest, da ist ein Stab. Und dieser Stab ist auch so etwas wie das Ursymbol für Menschenführung. Das Zepter, ein Stab. Es gibt bis heute unterschiedliche Stäbe, manchmal haben sie nur eine Symbolwirkung und manchmal haben sie auch noch einen praktischen Nutzen. Aber dieser Stab des Mose, mit dem hatte Gott etwas vor und an dem passiert eben ein interessantes, zeichenhaftes Wunder und da steckt ganz viel Botschaft drin. Ich habe es mal versucht zu sammeln, also wenn man dann die ganzen folgenden Kapitel liest, wie Gott durch Mose das Volk durch die Wüste geführt hat, dann kann man unterscheiden zwischen diesen fünf Funktionen, die hier gelistet sind. Also Mose hat mit seinem Stab immer wieder zum Aufbruch gerufen. Bei dieser Wüstenwanderung hat das Volk immer wieder Station gemacht und dann ging es immer wieder um den Aufbruch und Mose hat einen ganz engen Draht mit Gott gehabt und war viel im Gebet und er bekam dann von Gott Signale zum Aufbruch und da gab es diese interessante Cloud-Navigation mit der Wolkensäule, die sich dann immer erhob und weiterging und da spielte Mose auch immer eine Rolle, Mose und sein Stab. Dieser Stab überhaupt. Mit diesem Stab hat Mose das Meer geteilt oder Gott hat Mose angewiesen, den Stab zu heben und dann teilte sich das Meer. Dieser Stab spielte eine große Rolle bei den Plagen, also bei der Befreiung Israels. Also dieser Stab steht für die Macht, die Gott diesem Mose gegeben hat und er steht bis heute für die Macht, die Gott Menschen gibt. Also, diese Sache mit dem Aufbruch, das ist eine Funktion von Leitung. Dann Vermittlung. Also in einem Gemeinwesen gibt es immer unterschiedliche Bedürfnisse, es gibt immer wieder Spannung, ist völlig normal für eine gesunde Familie, für eine gesunde Gemeinschaft, dass es Spannung gibt und dass es manchmal Konflikte gibt. Und ein starker Leiter hat von Gott auch die Gabe zu vermitteln. Manchmal muss man dann mit seinem Stab sozusagen die Konfliktparteien auseinandertreiben, damit erstmal Ruhe herrscht und dann wird Recht gesprochen. Wir finden Mose oft vor, wie er sitzt und wie er Recht spricht. Das heißt auf Deutsch gesagt, wie er als Mediator unterwegs ist, wie er Konflikte schlichtet. Erstes V, vorwärts, Aufbruch. Zweites V, Vermittlung. Drittes V, Vorschrift. Gott hat dem Mose die 10 Gebote geoffenbart und weit mehr. Und wir finden Mose als Gesetzgeber. Er steht auch im Neuen Testament eigentlich für dieses verschriftlichte Gesetz. Wenn im Neuen Testament von Mose die Rede ist, dann ist manchmal damit einfach, sind die 5 Bücher Mose gemeint. Diese schriftlich niedergelegten Gesetze im engeren Sinne, diese Vorschriften, genau, dafür steht Mose. Oder das ist eine Ebene auch von Führung, ja, mit Geboten, mit Verboten, mit einem Regelwerk zu arbeiten. Vierte Funktion, Versorgung und Verteidigung. Also das ist so der klassische Hirtenstab. Ein Hirte hat auch einen Stab und er führt seine Herde zu saftigen Weiden und er setzt auch seinen Stab ein, um die Herde zu verteidigen vor wilden Tieren. Und schließlich fünftens Verteilung. Also der Stab des Mose ist auch etwas wie ein Dirigierstab, wie ein Taktstock. Mose verteilt Aufgaben, er delegiert. Bis heute steht auch in der so in dieser Szene von Menschenführung in der Literatur Mose eigentlich als das typische Beispiel für Delegation, also davon, dass Aufgaben verteilt werden, dass Kompetenzen verteilt werden. Genau, Verteilung. Fünftes V. Spätestens jetzt denkst du vielleicht, dass das Tier, das gesucht wird, das Beuteschema ist irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau. Das ist schon eine ganze Menge, also ein hoher Anspruch an einen Leiter. Er soll sagen, wo es lang geht, er soll Richtung geben, er soll vermitteln, er soll irgendwie Vorschriften weitergeben, er soll Sachen gut schriftlich festhalten und fixieren, er soll versorgen, verteidigen, er soll gut delegieren können. Das ist eine ganze Menge. Wenn wir jetzt konkret darüber nachdenken, wer ist geeignet, wer ist gesucht, dann sage ich mal ganz vorsichtig, wer vielleicht in einer dieser Funktionen, dieser Aufgaben, wer da eine Stärke aufgebaut hat, entweder durch Erfahrung oder durch Begabung, der ist interessant für eine Leitungsaufgabe. Was ich ganz interessant finde, auch wenn es hier zunächst einmal um Mose, um das Volk Israel, um das Alte Testament geht, eigentlich überall, wo es irgendwie ein Gemeinwesen gibt, findet man diese 5 Funktionen. Egal, ob es ein Sportverein ist, ein Fußballclub, ob es ein ganzer Staat ist, ob es eine Gemeinde ist, ob es ein Unternehmen ist. Wenn du mit dieser Brille mal reinschaust, wirst du diese 5 Funktionen von Leitung überall finden. Also das, was wir hier bei Mose sehen, an seinem Stab und an den Einsatzbereichen dieses Stabes, das finden wir bis heute überall. In jedem Fußballclub gibt es irgendjemanden, der sagt, wir müssen weiter, wir müssen an die Zukunft denken. Es gibt Vermittlung, es gibt Konflikte, es gibt Spannungen, die geschlichtet werden müssen. Es gibt Vorschriften, jeder Verein hat irgendetwas kodifiziert, irgendeine Satzung, irgendwelche Regeln niedergelegt. Versorgung, dass Ressourcen bereitgestellt werden, spielt überall eine Rolle in Unternehmen und auch Delegation, Aufgabenteilung findet man überall. Also wir haben es hier auch mit Führungsprinzipien zu tun, die eigentlich überall gültig und wirksam sind. Jetzt passiert etwas Interessantes. Gott weist Mose an, diesen Stab zu Boden zu werfen und er wird zur Schlange. Gott weist Mose an, etwas zu tun und erstmal passiert so etwas wie eine Katastrophe. Die Schlange ist da, die ist in der Sprache der Bibel immer ein Inbegriff, ein Sinnbild für das Böse, für Bedrohung. Taucht im Paradies auf, auch am Ende der Bibel in der Offenbarung, die Schlange, ein Bild eigentlich des Teufels, des Bösen. Und auch damit hatte Mose die ganze Zeit, wenn wir die folgenden Kapitel, die folgenden Bücher lesen, zu tun. Dieser Stab hatte einen Schatten. Wenn wir uns mal so auf so einer Bauchebene deutlich machen, was passiert da? Ein Stab ist gerade und er ist fest in der Regel. Und eine Schlange ist krumm, sie ist gewunden und sie ist eben schwer zu packen. Und wie ich Leitung wahrnehme und wie ich das in der Bibel lese, stelle ich fest, es gibt überall, wo Menschen über andere Menschen Macht ausüben, in irgendeiner Form, wo es irgendeine Art von Hierarchie gibt, da gibt es immer Extreme. Da gibt es oft ein Pendeln zwischen einer zu starren, einer zu harten Führung und einer zu nachgiebigen und einer zu weichen Führung. Am anschaulichsten finde ich das bei sportlichen Wettkämpfen, Fußball. Das lohnt sich einfach, ein Fußballspiel mal daraufhin zu beobachten. Wie verhält sich der Schiedsrichter? Und es ist eine hohe Kunst, da eine Balance aufrechtzuhalten. Und oft kippt ein Spiel in die eine oder in die andere Richtung. Zu viel Härte, das Spiel wird zerpfiffen, eine Kartenflut. Es kann sich gar nicht richtig entfalten. Oder zu nachgiebig und dann gibt es am Ende lauter Verletzte. Beides ist schwierig. Und wer in Leitung ist, hat immer damit zu tun, mit diesem Spannungsfeld, zu viel Härte oder zu viel Nachgiebigkeit. Und irgendwie fehlt uns Menschen, sowohl wenn wir geleitet sind, als auch wenn wir leiten, da der klare Kompass. Das passiert nicht von selbst, dass eine Leitung wirklich gesund und stark und angemessen ist. Und ganz oft, da wo eine Hierarchie da ist, gibt es in der einen oder anderen Richtung Schaden und Missbrauch. Ich weiß nicht, ob es dieser Stab war, noch dieser Stab war, mit dem Mose 40 Jahre vorher den Ägypter erschlagen hatte. Mose hatte in seiner Biografie, in seinem eigenen Leben eine Entgleisung. Er hat das Recht selbst in die Hand genommen. Er hatte das richtige Anliegen, das ist das Fatale, er hat das richtige Anliegen, aber er hat sein Führungsinstrument missbraucht und hat jemanden umgebracht. Überall, wo Menschen geführt werden, gibt es diese Gefährdung, Macht zu missbrauchen, zum eigenen Vorteil eine Situation zu nutzen. Es gibt im Moment große Diskussionen über Macht und über Machtmissbrauch, große Skandale, da wird viel aufgedeckt und es ist gut, dass das aufgedeckt wird, aber es ist auch so erschütternd. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist wirklich erschütternd, wie weit das reicht, wenn man sich damit näher beschäftigt. Und das sind oft sehr extreme Situationen von Missbrauch, die dann aufgedeckt werden. Und ich würde an dieser Stelle sensibilisieren, wenn du in irgendeiner Art und Weise Führungskraft bist und sei es als Vater, als Mutter, sei es über ein, zwei, drei Personen, für die du Verantwortung hast, in dem Moment, wo du etwas tust, was mehr deinem Interesse dient, als dem Interesse der schutzbefohlenen Person, da beginnt Missbrauch. Und es ist gut, an der Stelle wachsam zu sein und sensibel zu sein und nicht nur entsetzt und erschüttert zu sein über Vorfälle, die aufgedeckt werden, sondern wie immer auch Kontakt aufzunehmen zu den eigenen Abgründen. Und genau das passiert hier bei Mose. Eine Konfrontation mit den Abgründen von Macht. Ich habe da so einen Pfeil nach unten gemacht, Missbrauch. Es gibt eigentlich auch so einen Missbrauch von unten, könnte man auch sagen, Machtkampf. Es ist ganz erschütternd. Die erste Hierarchie außerhalb des Paradieses, die uns beschrieben wird, ist die zwischen Adam und Eva, zwischen Mann und Frau. Und Gott spricht etwas über ihr Verhältnis aus. Er sagt zu der Frau, eigentlich so etwas wie, du wirst ihn versuchen zu kontrollieren, aber er wird dein Herr sein. Du wirst versuchen, ihn zu kontrollieren. In manchen Übersetzungen steht da, dein Verlangen wird nach ihm sein, aber eigentlich heißt es, dein Verlangen zu herrschen wird sich an ihn richten. Du wirst versuchen, ihn zu beherrschen, aber er wird dein Herr sein. Eigentlich eine Rivalität. Hier wird richtig dieser Abgrund oder diese Tragik des Geschlechterkampfes skizziert. Ein gegenseitiger Machtkampf, ein Versuch, sich gegenseitig zu kontrollieren. Und überall, wo es Hierarchie gibt, da gibt es diese Dynamik. Da gibt es ein Aufbegehren, eine Auflehnung gegen die da oben. Und genauso oben gibt es auch eine Klage über die da unten. Damit sind wir bei dem dritten Punkt, ein Murren, ne? Also das ist das, was einem auf Schritt und Tritt begegnet bei der Wüstenwanderung, ein Murren. Vor allen Dingen das Murren der Israeliten, das Mosern, ne? Also da, wo von Mose die Rede ist, ist auch von Mosern oftmals die Rede. Es geht meistens um die Versorgung, immer dieses Manna, die Fleischtöpfe Ägyptens. Das begleitet Mose auf Schritt und Tritt. Und Mose ist eigentlich der ideale Leiter gewesen. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, dass Mose irgendwie aus eigenem Interesse etwas getan hat. Ich habe meine Erinnerung durchgescannt, ich habe da eigentlich nichts gefunden. Er hat einmal diesen Stab missbraucht und hat wahrscheinlich im Zorn einen Stab geschlagen mit dem Stab, zu dem er hätte sprechen sollen. Dieser Fels, aus dem dann Wasser hervorging zur Versorgung der Israeliten. Das sind eigentlich die wenigen Vorfälle, wo Mose als Führer seines Volkes irgendwie sein Amt missbraucht hat. Aber dass er aus Eigeninteresse etwas getan hat, habe ich nicht wirklich finden können. Und trotzdem, obwohl Mose so etwas ist wie ein idealer Leiter, begleitet ihn auf Schritt und Tritt dieses Murren. Auch das mal nebenbei bemerkt, in Vereinen, in Schulen, in Unternehmen, in Staaten. Murren. Ne? Müssen wir nicht lange nachsuchen. Klage, mangelnde Versorgung, mangelnder Informationsfluss. Warum habe ich das nicht gewusst? Und von oben gibt es auch ein Klagen. Ich habe einen Kollege von mir, der hat mal ganz tief aus dem Herzen gesprochen. Und ich muss bekennen, ich konnte es dem ein bisschen nachempfinden. Der hat so gesagt, wenn der Gemeinde was gelingt, dann war es der Herr. Und wenn etwas schief geht, dann waren wir es. Also es gibt auch einen Missbrauch von unten, dass man ganz gern sagt, entscheide du mal, lieber Leiter, entscheidet ihr mal, liebe Leiter. Dann wissen wir auch, wen wir hauen können, wenn es daneben gegangen ist. Klammer zu. Kannst du mal weiterklicken? Genau. Also es ist gut, wenn ein Leiter sozusagen mit dem Stab des Mose umgehen kann und wenn er da eine Stärke hat in irgendeinem dieser Bereiche, wenn er gut vermitteln kann oder wenn er gut zum Aufbruch blasen kann oder wenn er Sachen gut verschriftlichen kann, gut formulieren kann, wie auch immer, das ist von Vorteil. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres. Es heißt hier von Mose, erschrocken wich er zurück. Es gibt nichts Heilsameres und nichts Wichtigeres für Leiter, dass sie mit einem gewissen Schaudern nach dem Stab greifen und dass sie wissen um diese Gefahr, die in der Macht liegt. Und zwar nicht bei anderen, wenn andere einen Stab haben, sondern bei sich selbst. Vielleicht sind diejenigen am ehesten geeignet, in einer Gemeinde zu führen, die einen tiefen Blick in die eigenen Abgründe getan haben und die ein Schaudern über die eigenen Abgründe kennen, eine Erschütterung. Bei Mose war es so, er wich erschrocken zurück. Was ist Petrus nochmal passiert, bevor Jesus ihn zum Hirten seiner Gemeinde berufen hat? Er hat Jesus verraten. Wir werfen jetzt mal einen Blick in die dunkelste Stunde wahrscheinlich der Leiterkarriere des Mose. Entschuldigung, ich glaube, du musst das Ganze in die Hand nehmen, Nick. Danke. Ah, gut. Dankeschön. Das war wieder so eine Situation des Murrens und da lässt sich Mose vor Gott im Gebet mal so richtig gehen. Er sagt, es geht noch weiter, so vorher die Verse, das habe ich mal weggelassen. Er beklagt sich deutlich bei Gott und er sagt, ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, dann bring mich lieber gleich um. Ja, erspar mir dieses Elend, wenn dir etwas an mir liegt. Also Mose hatte definitiv Frust. Interessant ist, dass Gott Erbarmen mit Mose hatte und dass er anknüpft und dass Gott tatsächlich handelt. Und er knüpft eigentlich bei diesem Wort allein an. Und es werden dann in den folgenden Versen, wird uns beschrieben, wie 70 Älteste berufen werden. Das heißt, wir erhalten hier Einblick in dieses Prinzip von Delegation, von Verteilung, was wir bei Mose finden. Und das ist ganz spannend, wie das vonstatten geht. Also Gott weist Mose an, er soll eine Liste von 70 Personen, von 70 Ältesten zusammenstellen. Da sind sowieso auch Amtsträger dabei, also das waren die auch schon vorher, die hatten irgendwelche Aufgaben. Aber die werden dann gerufen und dann sagt, kündigt Gott dem Mose an, ich werde von deinem Geist nehmen und werde es auf diese 70 verteilen. Ich werde von deinem Geist nehmen und ich werde diesen 70 Anteil geben an deinem Geist. Und der Geist, im ganzen Alten Testament, der Geist ist für Führungspersönlichkeiten, für Amtsträger gegeben. Eigentlich ist das, liegt das im Alten Testament ganz nahe beieinander, den Geist Gottes empfangen und zu einer Führungspersönlichkeit werden. Und Gott sagt hier, ich nehme von deinem Geist, von deiner Befähigung, ein Leiter zu sein und ich gebe es auf diese 70 Ältesten. Und diese 70 Ältesten, die flippen total aus, sie verlieren die Fassung, sie geraten in Ekstase. Schon spannend, also bei Mose beobachtet man das eigentlich nie, aber in dem Moment, wo Gottes Geist ausgegossen wird auf diese 70, von Mose wird sozusagen eine Portion genommen, auf diese 70 gegeben, da verlieren sie völlig die Fassung. Und jetzt passiert was ganz Interessantes, das sehr wegweisend sein sollte zu diesem ganzen Thema Leitung. Zwei von diesen 70 Leitern sind zu spät zum Meeting gekommen. Also, altes Thema bei Meetings von Leitern, Leute kommen zu spät. Das Interessante bei diesen sind sogar namentlich bekannt, die Armen, man wird in alle Ewigkeit wissen, um wen es da geht, Eldad und Medad, merkt es euch, Eldad und Medad, waren unpünktlich. Das Spannende ist, während sie noch mitten im Lager waren und nichts mitbekommen haben von dem, was mit ihren 68 Kollegen gerade passiert ist, ist ihnen dasselbe passiert. Sozusagen synchron, völlig unabhängig, ist dasselbe passiert. Der Geist Gottes ist auf die 68 hier gekommen und auf die zwei da. Und dann gab es einen kleinen Aufruhr im Lager. Man fragt sich, was passiert hier? Ist das erlaubt? Ist das richtig? Und dann ist ein gewisser Josua ist dann zu Mose gerannt gekommen und hat gesagt, du musst das unterbinden, da spielen sich irgendwie zwei im Lager auf. Und dann sagt Mose etwas, was sehr, sehr tief in das Herz Gottes blicken lässt. Mose hat in dem Moment überhaupt keine Angst um seine Autorität. Diese Sorge hatte Josua. Da gibt es zwei Leute, die maßen sich irgendwie irgendein Amt oder irgendeine Autorität an. Die sind da am Eskalieren im Lager. Und Mose ist total tiefenentspannt und sagt, ich wünschte, der Herr würde seinen Geist auf das ganze Volk legen und alle wären Propheten. Lassen wir das mal auf der Zunge zergehen. Also der Stabträger, das Alpha-Tier des Alten Testaments, der sagt, Menschenführung durch einen Stab ist etwas Vorläufiges. Menschenführung durch Menschen, die Macht über andere Menschen haben, ist nicht der wahre Jakob. Menschenführung in der Gemeinde des Neuen Testaments funktioniert im Wesentlichen, im Kern ganz anders. Stab ist gut, Stab ist wichtig wahrzunehmen. Stab spielt immer noch eine Rolle in Gesellschaft und eigentlich auch überall, wo Menschen zusammenkommen, braucht es diesen Stab des Mose, sehr hilfreich. Aber für die Leitung einer Gemeinde ist das nicht das Entscheidende. Es ist etwas anderes. Und dazu lese ich euch einen zweiten Text. Jeremia 31. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ihr Lieben, das ist keine Utopie und das ist kein schöner Traum und das ist auch keine irgendwie abseitige Bemerkung aus irgendeinem verborgenen Winkel des Alten Testaments, sondern hier geht es um den Kern dessen, was der neue Bund, was das Neue Testament ist, was eigentlich in Gemeinde gilt und gelten soll. Gott kündigt an, wie die Menschenführung im Volk Gottes des neuen Bundes funktioniert, nämlich im Wesentlichen ohne Hierarchie. Ganz ähnlich wiederholt Gott das durch den Propheten Joel. Beim Propheten Joel, Joel 3, 1 bis 5, sehr kurzes Kapitel, wenn ihr mal ein Kapitel Bibel lesen wollt und nicht so viel Zeit habt. Joel 3 ist super, aber ist auch wuchtig. Und da sagt Gott genau das durch den Propheten: Mein Geist wird nicht mehr nur für Amtsträger da sein, sondern ich werde meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und dann heißt es unter anderem, Knechte und Mägde, also die unterste Schicht der Gesellschaft, sie werden wie Propheten reden. Dasselbe, was wir bei Eldad und Medad gesehen haben. Und die Botschaft ist dieselbe. Führung, das ist die Vision des Joel, nicht mehr in einer Pyramide, in einer Hierarchie, sondern Gott gibt seinen Geist allen und Gott führt sein Volk selbst, durch seinen Geist. Ich könnte da noch Stelle um Stelle addieren. Ich zitiere jetzt mal nur Matthäus 23, Jesus, was er über Menschenführung unter Jüngern sagt. Er sagt, es gefällt den Pharisäern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und Rabbi nennt. Lasst ihr euch nicht so anreden. Nur Gott ist euer Meister. Ihr seid untereinander alle Geschwister. Ihr sollt auch niemandem auf der Erde den Ehrentitel Vater geben, denn nur einer ist euer Vater, Gott im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, weil ihr nur einen Lehrer habt, Christus. Also dieses Modell Alpha-Tier ist nicht das einzige und beste Modell von Anführung. Nebenbei bemerkt, es passt auch nicht so ganz mit Blick auf diese Beispiele. Also ich glaube, Pinguine organisieren sich eigentlich anders und Ameisen auch. Also es gibt keine Oberameisen, die irgendwie Kommandos rausgeben. Natürlich gibt es Rudel, es gibt Leithammel, Leitwölfe, Platzhirsche, aber auch in unsere Sprache verrät, dass das eigentlich nicht optimal ist und dass das alles einen langen Schatten hat. Wir sprechen mit Schrecken von einer Hackordnung, von Rudelbildung oder von Platzhirschen. Es gibt in der Natur noch ein viel schöneres Gleichnis davon, wie sich Tiere organisieren. Dazu habe ich euch auch einen kleinen Clip mitgebracht. Da gibt es keinen Fisch, der irgendwie Kommandos austeilt. Da gibt es keine Gruppe von Fischen, die irgendwie außen aufpassen, dass da irgendwie die Schwimmrichtung stimmt. Wenn man schon einen Vergleich mit der Tierwelt bemüht, dann ist Gemeinde weniger ein Rudel, das auf einen Leithammel angewiesen wäre oder auf mehrere, sondern eher ein intelligenter Schwarm. Schwarmintelligenz, so wird dieses Phänomen beschrieben, bei dem sich einzelne Tiere, um sich selbst vor Feinden zu schützen, natürlichen Feinden oder auch wegen der Nahrungssuche, zu einem großen Schwarm organisieren und im Kollektiv das tun, in diesem Schwarm das tun, was kein einzelnes Exemplar tun kann. Bei Fischen, bei Vögeln, bei Insekten. Tiere organisieren sich nicht zu einem Schwarm, weil es irgendein Alpha-Tier gäbe, das Kommandos ausgibt, sondern jedes einzelne Tier wird gesteuert durch seine Gene, durch seinen Instinkt. Es liegt in den Genen, im Instinkt dieser Tiere, sich so zu organisieren. Es entspricht ihnen, sie brauchen kein Kommando von außen, sie brauchen keine Bedrohung von außen, um sich so zu verhalten, sondern es kommt von innen heraus. Man könnte fast sagen, es kommt aus ihrem Herzen. Und dieses Modell von Führung, das ist das eigentliche Modell, das Gott für seine Gemeinde ist. Das wesentliche Modell, das Gott für seine Gemeinde vorgesehen hat. Jeder Einzelne hat den Geist Gottes und jeder Einzelne lässt sich durch den Heiligen Geist bewegen. Aus einem erneuerten Herzen, in dem Christus Wohnung genommen hat, aus einem erneuerten Herzen, folgt ein neues Denken, folgen neue Gefühle und dann auch ein erneuertes Verhalten. Aber es kommt von innen nach außen. Es ist nicht dieser mosaische Stab, der von außen kommt und auf die Finger haut, du sollst dieses Verhalten lassen, sondern das Modell von Führung, das Gott sich für Gemeinde vorstellt, kommt von innen heraus. Aus einem erneuerten Herzen. Jesus hat in der Bergpredigt ganz zu Anfang zu seinen Jüngern gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, kommt ihr nicht in das Reich Gottes. Wenn man es genau liest, steht da, wenn eure Gerechtigkeit nicht überfließend ist, das Wort, das da gebraucht ist, deutet dieses an, dass es von innen nach außen kommt. Die Pharisäer, Jesus sagt über ihnen, sie sitzen auf dem Stuhl des Mose. In ihnen begegnet zur Zeit Jesu dieses Prinzip einer Orientierung auf das Verhalten. Du sollst und du sollst nicht. Der Puls kommt ständig von außen. Tu das nicht, dann wirst du unrein. Tu das, um den Sabbat zu halten. Der Impuls kommt immer von außen. Und Jesus sagt dem gegenüber, eure Gerechtigkeit muss besser sein. Aber es geht nicht um etwas, die Jünger sollen es noch doller machen als die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern es ist ein ganz anderes Prinzip. Nicht von außen, sondern ganz tief von innen aus einem erneuerten Herzen. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Was tun wir da? Wir nehmen Leib und Blut Christi in diesen Elementen zu uns. Es soll uns stärken von innen heraus. Genau für diese Art von Führung, damit Christus uns von innen heraus führen kann. Es ist weit mehr als ein Symbol, was wir da miteinander feiern. Es ist eine Wirklichkeit, die wir miteinander feiern. Wer Jesus Christus annimmt, in sein Leben einlässt, wer in Beziehung zu ihm lebt, der hat Christus in sich. Und da kommt das neue Verhalten, da kommt auch die Leitung her. Die Gesprächssituation, von der ich euch eingangs erzählt habe. Ich hatte es im Gebet auf einmal auf dem Herzen, meinem Gegenüber zu sagen, ich sollte von Jesus sagen, mein Heiliger, mein Heiliger. Wir haben dann natürlich auch über hin und her über das Verhalten gesprochen. Ich habe erstmal viel auch zugehört. Und ich habe hinterher selber auch darüber nachgedacht, was ist mir da eigentlich passiert und was war da eigentlich? Und dann ist mir eingefallen, Paulus macht es eigentlich genauso. Er spricht die Gemeinden an und er sagt, ihr Heiligen. Er stellt nicht erstmal einen Katalog auf, wie das Verhalten stimmen muss, sondern er haut erstmal raus an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Und dann sagt er 3 oder 4 Kapitel später, das mit dem Diebstahl solltet ihr lassen. Ja, sehr elementar, ne? Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, steht dann auch im Epheserbrief. Aber es steht nicht erst, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr und dann am Ende ihr Heiligen, sondern Paulus haut das einfach raus, ihr Heiligen. Und damit stärkt er die neue Identität, den neuen Menschen und letztlich die Instanz in dem einzelnen Gläubigen, woher die Kraft kommt für ein erneuertes Verhalten. Gemeinde als intelligenter Schwarm, Schwarmintelligenz statt Rudelbildung. Heißt das nun, dass wir uns die Vorstandswahl sparen können und überhaupt auf jede Art von Leitung verzichten können? Leider nein. Einmal ein Punkt ist, wir sind natürlich auch einfach, wir sind ein e.V. und wir haben einfach von daher bestimmte Ämter von der Gesellschaft her und bestimmte Strukturen vorgegeben. Also da ragt so ein wenig Mosestab in unser Gemeinwesen hinein und das ist auch okay und ist auch richtig so, hat so seine Richtigkeit. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir als Einzelne, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich jedenfalls, ich bin mir nicht immer sicher, ob ich unter der Leitung des Heiligen Geistes stehe. Ich brauche euch, ich brauche ein Gegenüber und ich brauche auch Führung, ich brauche auch manchmal Impulse von außen, die mein Verhalten hinterfragen und die mich fragen, steht das, kommt das wirklich aus einer Beziehung zu Gott oder was passiert da eigentlich oder warum machst du das? Wir brauchen einander schon auch da, gelegentlich mit Impulsen von außen. Das gehört zu einer Gemeinde dazu, das muss sein. Insofern, Menschenführung in einer neutestamentlichen Gemeinde ist immer eine Mischform aus diesem Stab des Mose und dieser Schwarmintelligenz. Führung von außen, Führung von innen. Wenn ich mir die jüngsten Missbrauchsskandale ansehe, in verschiedensten Kirchen, auch in Freikirchen, dann habe ich den Eindruck, dass die Kirchen zu oft und zu lange auf den Stab des Mose gesetzt haben und mit der Schlange zu tun haben von Zeit zu Zeit und zu wenig mit den Wirken des Geistes im Einzelnen gerechnet haben. Also ich denke, viele von euch, also wer es in der frommen Presse ein bisschen gelesen hat, die letzten Wochen und Monate, es gibt erschütternde Vorfälle, Ikonen von Menschenführung in der frommen Szene, wo sich ein dunkler Schatten gezeigt hat. Es sollte uns eigentlich nicht erschüttern, weil beim Stab des Mose gehört es dazu. Bei menschlicher Führung ist das leider mitgebucht, auch diese Abgründe. Wir sollten alle miteinander aufpassen, dass diese Abgründe sich nicht auftun. Da sollten wir sehr wachsam sein, bei uns und auch bei anderen und im Gespräch miteinander sein. Aber ich glaube oder ich habe so den Eindruck, da wo Hierarchie in einer Gemeinde und Führung und menschliche Führung zu stark betont wird, da verkümmert letztlich die persönliche Verantwortung vor Gott und die persönliche Leitung durch den Heiligen Geist. Genau, Alpha-Tiere, auch die Bilderwelt des Neuen Testaments macht Anleihen an die Tierwelt. Ich erinnere an diese Vision, diese Thronvision, mit der wir in diesen Gottesdienst hineingestartet sind. 24 Älteste legen ihre Kronen nieder. Und wenn es ein Alpha-Tier gibt in der christlichen Kirche, dann ist es das hier. Johannes spricht von der Kreuzigung als von der Erhöhung. Jesus zieht in die Königsstadt ein, in die Stadt, wo Könige gekrönt werden. Er wird dort gekreuzigt. Er unterwirft sich der Herrschaft Gottes. Das ist das, was ein Leiter einer christlichen Gemeinde am stärksten qualifiziert. Eine völlige Unterwerfung unter die Autorität Gottes. Ich fasse es nochmal zusammen, Beuteschema Gemeindeleitung. Es ist schön, wenn eine Befähigung da ist, wenn jemand geschickt ist mit dem Stab, wenn jemand da etwas durch Erfahrung oder Begabung eine Stärke hat, wunderbar. Wichtiger ist Zurückhaltung mit dem Stab, weil er zur Schlange werden kann. Aus der Erfahrung heraus, vielleicht auch aus einem eigenen Zerbruch heraus, ein Bewusstsein in meiner Führung kann eine Gefährdung stecken. Ich muss wachsam sein. Für Leitern einer Gemeinde ist ein Glaube wichtig, dass im Gespräch mit Einzelnen, im Gespräch mit Gruppen, dass offene Ohren da sind, offene Augen da ist. Wo ist das Wirken des Heiligen Geistes? Und dass diese neue Identität, das neue Herz, dass das wachgerufen wird, aufgeweckt wird im Einzelnen. Und schließlich charakterlich gerade die Bereitschaft, sich zurückzunehmen, ist entscheidend. Wir singen jetzt von dem angefangenen Lied den 7. Vers und dann werden wir miteinander das Abendmahl feiern.